Radio 1, nur für Erwachsene.
Seit ein paar Tagen laufen die Olympischen Spiele in Tokio. 57 Jahre nachdem sie schon einmal dort stattfanden. 1964 war die Welt allerdings bekanntlich noch eine ganz andere als heute. Es herrschte Kalter Krieg auch zwischen den beiden deutschen Staaten, die jedoch trotzdem ein gesamtdeutsches Team nach Japan geschickt hat. Wie es dazu kam und wie das alles war, davon erzählt der Dokumentarfilm Die kalten Ringe von Thomas Grimm, und er ist da. Guten Abend, Thomas Grimm.
Hallo.
Hallo. Bevor wir über den Film reden und über alles, was damals passiert ist, Sie kommen aus Aue im Erzgebirge. Sie waren damals, also 1964, glaube ich, 10 Jahre alt.
Ja.
Haben Sie noch eine Erinnerung also haben Sie das verfolgt damals, was in Tokio? Also
die Fernseher waren damals so klein, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
Also gar nicht, Sie haben das gar nicht zur Kenntnis genommen?
Nee.
Okay, gut, dann hätten wir das Thema schon erledigt. Also 1964, habe ich schon gesagt, Kalter Krieg. Wie kam es zu der Entscheidung, die beiden deutschen Mannschaften als ein gesamtdeutsches Team nach Tokio zu schicken?
Naja, der IOC-Präsident, Avery Brundage, war ein Amerikaner. Und der hatte die Vorstellung, dass die Welt ist geteilt, politisch, ideologisch. Wir befinden uns mitten im Kalten Krieg und der Sport, der kann das überwinden. Und ja, die Deutschen schon 56 und 60 in Rom, eine gemeinsame deutsche Mannschaft, stellten, hat er gesagt, ja, das ist wunderbar, jetzt ist alles noch viel heißer sozusagen, der Kalte Krieg. Und die Deutschen, die sind Vorbild, das ist also auch in einer geteilten Welt eine gemeinsame sportliche Zukunft gibt, und hat den Deutschen wirklich verordnet, sie müssen eine gemeinsame Mannschaft bilden. Interessant ist ja dabei, 1961 wurde die Mauer gebaut, ja, und Adenauer hat dann sofort alle Sportbeziehungen zur DDR abgebrochen. Also es gab keine innerdeutschen Sportbeziehungen seitdem mehr. Und jetzt kommt von oben die Anweisung, liebe Deutschen in Ost und West, eine gemeinsame Mannschaft muss her.
Also ein hehres Ziel, allerdings mit sehr ungünstigen Vorzeichen. Was hat man, also wie haben denn die Sportdirektoren damals darauf reagiert? Also wie war denn das die Resonanz auf diesen Beschluss des IOC?
Naja, man musste sich überhaupt erstmal zusammensetzen.
Ja.
Und allein die beiden Olympischen Komitees, also die NOKs, haben über 20, 30 Sitzungen gemacht, die Fachverbände über 100 Sitzungen, um das ganze Prozedere auszuhandeln. Das gipfelt natürlich dann am Ende, wer trägt die Fahne ins Stadion? Kann ja nur einer machen. Und die andere Frage ist, wer wird Chef de Mission, also wer wird der Mannschaftsleiter? Das war bisher immer der Speerwerfer, Sieger 36 Stöck, der 56 und 60 die deutsche Fahne getragen hat.
Also die Sportler auf beiden Seiten, die werden natürlich erstmal gedacht haben, cool, oder ich weiß nicht was, also sie haben ja verschiedene Leute gefragt. Sie haben mit Sportlern gesprochen, die zu der Zeit aktiv waren, die aus Ost und West nach Tokio gekommen sind, aber dann mussten die sich ja in Vorentscheidung qualifizieren für die Olympischen Spiele. Und wie das vonstatten ging, das war ja auch nicht ohne, oder?
Ja, das ist ja, für die Sportler war es ja nicht ganz so einfach.
Ja, ja, eben.
Wenn ein DDR-Meister, sagen wir mal, in der Disziplin war, dann konnte er nicht, auch wenn er die Norm geschafft hat, nicht nach Tokio. Er musste erst noch die innerdeutsche Ausscheidung machen. Das galt für den westdeutschen Sportler genauso. Also war für die Sportler nicht ganz so günstig, weil manche Positionen waren auch sehr gut besetzt, wo jede Mannschaft hätte oder jeder Sportler hätte eine Medaille erreichen können, aber es konnte eben dann zum Beispiel bei den Mannschaften nur eine fahren. Und dann gab es im Vorfeld natürlich unglaubliche Auseinandersetzungen. Das beginnt damit, machen wir gemeinsame Mannschaften, zum Beispiel Fußball, also Ballspielarten. Da hat sich dann die DDR durchgesetzt, hat nein, der gewinnt, der fährt.
Da gab es dann ein Spiel in Karl-Marx-Stadt damals?
Ja, das erste Spiel fand schon 1963, die Ausscheidung der beiden deutschen Olympiamannschaften. Nun muss man dazu sagen, die DDR spielte natürlich mit ihrer kompletten Nationalmannschaft, während die Westdeutschen mit einer Amateurauswahl antraten. Und dann war das erste Spiel in Karl-Marx-Stadt vor 53.000 Zuschauern. Das Stadion war übervoll, die saßen auf dem Aschenbahn und an dem Turm. Und die DDR gewann 3-0, verlor aber dann in Hannover 2-1. Und damit war aber die DDR zumindest jetzt erstmal in der Qualifizierungsrunde. Also dann mussten noch die Qualifizierungsspiele gemacht werden gegen Niederlande und die Sowjetunion.
Ja, nun war das Sport, beziehungsweise Sport war auch damals auch immer schon Politik. Das heißt, die Politik hat immer mitgemischt. Also inwiefern, wie weit haben die sich tatsächlich auch eingemischt in, also im Vorfeld der Olympischen Spiele?
Ja, die Politik hat sich so weit eingemischt, dass jeder seine Vorstellung hatte. Und zwar die DDR hatte die Vorstellung, sie wollte nun endlich auch mal vollwertiges IOC-Mitglied werden und sie wollte auch als eigene Mannschaft antreten wollen. Das war das Ziel der DDR und deshalb wollte sie so viel wie möglich Sportler in die gemeinsame Mannschaft bringen, weil man dadurch natürlich auch den Chef de Mission, den Mannschaftsleiter stellen kann. Und da hat man dann auch alle Tricks und Möglichkeiten, die es da sich so bieten, dass man eben gute Sportler dann auch in Disziplin hat antreten lassen, um den anderen einen Platz wegzunehmen. Also Karin Balzer erzählt das so schön im Film, sie muss dann halt die 100 Meter mitlaufen, obwohl sie die in Tokio nie gerannt wäre, weil ihre Spezialdisziplin waren die 80 Meter Hürden. Mhm. Und sie musste schon wegen Hürden ihren Schritt verkürzen. Und dann hat sie gesagt, ja, bei 50 Metern war es dann also auch zu Ende. Ja. Dann habe ich mich mehr oder weniger festgerammelt, wie das so im Sport heißt.
Wir werden über diese bizarren und konkreteren Geschichten gleich noch sprechen mit Thomas Grimm. Sie haben nicht nur einen Film gemacht, Sie haben auch ein Buch dazu herausgebracht, Gesamtdeutsch nach Tokio 1964 bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Eigentlich hätte das alles letztes Jahr schon über die Bühne gehen sollen, ne? Also die Spiele sollten ja letztes Jahr schon stattfinden, aus bekannten Gründen wurden sie verschoben. Was hat das jetzt für Ihr Buch und für den Film bedeutet?
Ja, das Problem ist, dass es sich um ein Jahr verschoben hat. Mhm. Hat natürlich auch alle Filmaufführungen gecancelt. Leider sind dadurch konnten einige, die der Protagonisten sind, während dieser Zeit verstorben. Mhm. Und bis heute warten wir auf eine große, richtige öffentliche Premiere. Corona hat das also bis jetzt auch nicht möglich gemacht. Und nun werden wir mal sehen.
Ja, also der Film lief allerdings auch ganz weit hinten in die Nacht versteckt, letzte Woche schon in der ARD, aber er wird morgen auch im RBB-Fernsehen zu einer sehr zivilen Zeit um 21 Uhr gezeigt. Es gibt ihn auch in der Mediathek. Bei uns ist immer noch der Filmemacher Thomas Grimm. Sein Film Die kalten Ringe über die Olympischen Spiele 1964 in Tokio läuft morgen im RBB-Fernsehen. Es gibt auch eine Langfassung auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt ein Buch dazu. Sie haben nicht nur sehr umfassend recherchiert, Thomas Grimm, Sie haben eben auch mit Ost- und West-Sportlern und Sportlerinnen gesprochen. Wie reflektieren die das? Ich meine, jeder auf seine unterschiedliche Art und Weise, also im Rückblick diese Spiele. Also wie ordnen die das in ihrer eigenen Sportbiografie ein?
Unterscheiden sich da Sportler aus Ost und West natürlich nicht. Ein Sportler muss eine enorme Energie aufwenden, eine unglaublich hohe Disziplin haben, also auch Eigendisziplin, um das höchste Treppchen bei Olympia zu erreichen. Und das haben zum Beispiel, wir haben ja zwei ausgezeichnete Leichtathleten, die einzigen, die Goldmedaillen gewonnen haben. Willi Holdorf, der erste Zehnkampf-Olympiasieger Deutschlands und die Karin Balzer, die als erste die 80 Meter Olympiasieg Hürden hatte. Und beide erzählen ja auch, was es für sie bedeutet hat, da auf dieses Treppchen zu gehen. Es hat sich eben dann doch gelohnt, die Jahre Entbehrung, Kampf gegen sich selbst und dann dieser Moment, diese Medaille zu kriegen.
Das aber dann oft, eben zum Beispiel bei Karin Balzer, das ist auch total berührend, wie sie erzählt, es wurde ja nicht die DDR-Hymne abgespielt, sondern Freude, schöner Götterfunken aus der 9. Sinfonie.
Ja, von das sollte man vielleicht erwähnen. Ja. Da gab es natürlich am Anfang einen Riesenstreit. Ja? Darf also die DDR-Fahne, wird die genommen oder wird die bundesdeutsche Fahne, haben die im Westen gesagt, die Spalterfahne kommt gar nicht in die Tüte. Dann haben die DDR-Leute gesagt, ja, aber die Nationalflagge da, die nationalistische, die wollen wir auch nicht haben. Also haben sie sich geeinigt, okay, schwarz-rot-gold und darauf die weißen olympischen Ringe. Mhm. Also so sind sie auch einmarschiert. Und so war auch das Emblem, man hatte weiße Dress an. Und dann vorn dieses Schwarz-Rot-Gold mit dem weißen Ring. Und natürlich weder Osthymne noch Westhymne, sondern Freude schöner Götterfunken.
Ja. Aber so nach außen wurde dieses Bild, dieser homogenen Mannschaft, das war, glaube ich, auch die größte Mannschaft.
Zweitgrößte nach den Amerikanern. Ah, größer okay. als die Sowjetunion. Kann man sich gar nicht vorstellen.
Genau. Also in ihren weißen Anzügen und rosa Kostümen, also das mit so einer gewissen Eleganz und Weltläufigkeit. Aber was da hinter den Kulissen abgegangen ist, ist wirklich, also das erzählt ja ihr Film auch, also bis hin zu solchen Geschichten, dass die Turnerinnen, die DDR-Turnerinnen, also die hatten es eben einfach drauf. Ja? Also die hatten eine Anmut und eine Grazie, während, ich weiß nicht, das Wort war, glaube ich, Hausfrauensport bei den...
Hausfrauenturnen im Westen, ja.
Ja, ja, genau. Also wie dann eben auch wirklich miteinander konkurriert wurde. Dann gab es den Fall, als sie dorthin geflogen sind, gab es einen Zwischenhalt in Anchorage. Wo die Westsportler natürlich alle raus konnten und
die haben eine Sightseeing-Tour gemacht und haben sich schön
da in Alaska gesehen. Durften, aber nicht wurden angeguckt. Bewacht, dass die nicht raus durften. Also was da für Welten wirklich auch knapp.
Ja, das war Kalter Krieg und die Amerikaner wollten natürlich keine Kommunisten auf ihrem Territorium haben.
Ja.
Und haben also das Flugzeug umstellt mit einer ordentlichen Garde und dann sind die immer ständig im Kreis um das Flugzeug gelaufen, die Stunden, die Aufenthalt waren, um sich ein bisschen zu bewegen.
Ja.
Erzählt ja Urbanschik sehr schön.
Ja, genau. Also es gibt also wirklich auch bizarre Geschichten bis hin zu einer Republikflucht, die auch, ich glaube...
Ja, ein Radfahrer des Vierers, genau. Radvierers, Bahnradvierers, Köster, der ist beim letzten entscheidenden Rennen in Köln, wie man so schön sagt, stiften gegangen.
Ja.
Und da hat natürlich der DDR-Vierer keine Chance mehr gehabt, obwohl die gleich stark waren, beide. Und die Westdeutschen sind dann nach Tokio gefahren und haben aber Gold geholt.
Interessant ist ja auch, wie Sie beschreiben oder wie beschrieben wird, wie das in den Medien gespiegelt wird. Ne? Also wie unterschiedlich die Westmedien und die DDR-Medien jeden Erfolg für sich auch beansprucht haben und das so im Medaillenspiegel dann auch noch so ein bisschen manipuliert wurde. Also es hat auch wirklich, wäre es nicht so ernst und vor dem Hintergrund des Kalten Krieges wirklich auch lustige, seltsame,
ja. Ich kann ja mal schnell ein paar hintereinander aufführen.
Ja.
Also die DDR hatte ja die Mehrheit der Athleten in der Mannschaft, deshalb war Manfred Ewald Chef der Mission. Aber obwohl sie mehr Athleten hatten, hatten sie die schlechteren Medaillenausbeute. Und damit das nicht ganz so krass wurde, hat man noch eine zweite Wertung eingeführt, West-Berlin. Also man hatte dann im neuen Deutschland Westdeutschland, DDR, West-Berlin. Dadurch war der Unterschied nicht ganz so krass. Mhm. Ja. Da haben sie dann im Tagesspiegel eine wunderbare Karikatur gemacht, die ist im Film drin. So, und dann zum Beispiel die Einkleidung, was Sie erzählt haben mit den Turnerinnen. Die bekamen auch Adidas-Dress, aber die waren eben aufs Hausfrauenturnen getrimmt. Die waren ganz steif, da die DDR-Turnerinnen aber schon hinsichtlich den Japanern sich an das Weltniveau angepasst hatten und da man also mehr athletischen Turnen machte, konnten die sich nicht bewegen in den Dingern. Mhm. Die konnten die nicht anziehen, haben keine Luft gekriegt. Also haben sie dann ihre DHFK-Freundinnen angerufen und gefragt, könnt ihr uns nicht die Dress leihen? Und die haben ihnen dann auch die Dress geliehen, so eine rosa Dress. Und da haben sie ihre Embleme aufgenäht und so sind die gestartet. Oder bei den Fußballern noch schlimmer. Da ist es andersrum. Die DDR-Fußballer sollten mit CH spielen.
Ach so, diese Turnschuhe, ja. Also nicht Adidas, sondern
also die DDR qualifiziert DDR sich, die Fußballer sollen gefälligst auch mit den einheimischen Schuhen spielen. Das waren Schuhe, die teilweise aus Känguruleder waren. Und der Kapitän Urbanschik sagte dann, naja, sobald es mal ein bisschen geregnet hat, dann wurden die immer weiter und weiter und weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns Adidas-Schuhe von unseren Verwandten bestellen. Aber damit das nicht so auffiel, dass sie nun keine CH-Schuhe haben, haben sie dann, wenn sie angetreten sind, die mit schwarzer Schuhcreme die weißen Streifen zugemacht und nach dem Spiel mit der Zahnbürste da gesessen und haben das Schwarz wieder weggemacht, damit man wieder den Adidas-Schuh sah.
Also wirklich bizarre Geschichten, die in dem Film erzählt werden. Vielleicht noch eine allerletzte Frage, Thomas Grimm. Was war für Sie auf dieser Reise in die Vergangenheit das Überraschendste, das Spannendste, vielleicht auch das Bizarrste, was Sie erfahren haben?
Also ich sag mal nicht das Bizarrste, sondern das Schönste eigentlich, okay. Weil ich bin jetzt viel unterwegs in Deutschland mit diesem Film und anschließend Diskussionen. Und da sind immer Sportler aus dieser Zeit, aus Ost und West mit dabei. Und es ist toll, wie die sich nach diesen vielen Jahren noch verstehen und wie sie auch vieles heute erst richtig verstehen. was damals abgelaufen ist, weil ja die DDR-Athleten durften oder sollten möglichst wenig Kontakt mit Westathleten machen. Die waren auch in der Unterbringung, eine Etage DDR, extra Etage Westsportler. Und aber manche haben sich einfach nicht dran gehalten. Das war ja zwar eine Ansage, aber es war in dem Sinne, konnte jeder selbst entscheiden, wie nah er einem westdeutschen Sportler kommt. Und der Schwimmer Frank Wiegand zum Beispiel, der hat dann seine beiden Schwimmkollegen, mit denen sie zweimal Silber in der Staffel geholt haben, zu seiner Hochzeit nach Rostock eingeladen, hat ihnen einen Haufen Ärger eingebracht. Aber wenn eben dann einer seiner damaligen Mitschwimmer, Hans-Joachim Klein, wenn die dann zusammen sind, man erlebt das, wie dieses Olympia nochmal hochkommt. Also Olympia ist ja auch das Höchste. Also Gleskes zum Beispiel, der den Bahnrad Gold geholt hat, der sagt, hat die Medaille in der Hand, diese goldene, und sagt, ach, und wenn es mir mal schlecht geht, dann gehe ich wie damals in Tokio das Treppchen, gehe ich einfach nur eine Etage hoch, als würde ich auf das Treppchen hochgehen, dann geht mir es wieder gut. Ja? Also der Olympiasieg ist das Höchste für einen Sportler.
Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen, sich diesen Dokumentarfilm anzuschauen. Die kalten Ringe von Thomas Grimm, morgen Abend, wie gesagt, läuft um 21 Uhr im RBB Fernsehen, ist jetzt auch schon in der ARD Mediathek zu sehen, auch noch eine ganze Weile. Es gibt ein Buch dazu erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, wo es auch die Langfassung des Filmes gibt. Also es gibt viele Plattformen, wo man sich informieren und vor allem auch unterhalten kann über diese Olympischen Spiele in Japan 1964. Thomas Grimm, vielen Dank, dass Sie da waren.
Ja, Dankeschön.
Tschüss.